NDR Info. Themen des Tages.
Die Themen dieses Donnerstages, und natürlich beginnen wir in Indien. Was war der Grund für den Absturz des Boeing Dreamliners, der mindestens 240 Menschen das Leben kostete? Viele Flüchtlinge, nur wenige Hilfsgelder. Noch nie wurden so viele Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Wir berichten und kommentieren. Wie gut ist die Pflege in Deutschland? Der medizinische Dienst bilanziert. Außerdem der DFB-Kader für die Frauen-Europameisterschaft steht. Das Themen des Tages mit Gerd Wolf heute. Ihnen einen schönen guten Abend. Der Schock ist groß. Heute Vormittag ist ein Boeing 787 Dreamliner der Air India abgestürzt. Unmittelbar nachdem die Maschine vom Flughafen Ahmedabad im westindischen Bundesstaat Gujarat abgehoben war. Offenbar gibt es nur einen Überlebenden. Das Flugzeug war auf dem Weg nach London. Was bislang bekannt ist, fasst unser Korrespondent in Neu-Delhi, fasst Peter Hornung zusammen.
Es gibt ein Video, auf dem sieht man, wie die Maschine startet, wie sie langsam an Höhe gewinnt, aber dann ungefähr bei 200 Metern Höhe verharrt und dann wieder langsam absinkt und abstürzt am Ende und in einem Feuerball aufgeht über bewohnten Gebiet. Das ist, was man bisher weiß. Man weiß auch, dass die Piloten einen Notruf abgesetzt haben, unmittelbar vor dem Absturz. Mayday haben sie gerufen, aber es ist nicht bekannt, welche Probleme konkret die Maschine in diesem Moment gehabt hat. Im Augenblick gehen die Rettungsarbeiten weiter. Man sieht die ausgebrannten Gebäude, man sieht die Trümmer, man sieht auch die Trümmer der Maschine. Man ist immer noch auf der Suche nach Opfern, offenbar. Die Rettungsdienste dort, die Feuerwehr ist noch im Einsatz. Und es sind jetzt auch Experten der indischen Flugunfallbehörde unterwegs. Und auch aus den USA kommen Experten von Boeing, vom Hersteller Boeing und von der Flugunfallbehörde der Vereinigten Staaten. Denn die sind rein rechtlich auch zuständig bei solchen Abstürzen. Die werden jetzt zum Beispiel die Blackbox suchen und die werden die dann auch auswerten.
Soweit der Bericht unseres Indien-Korrespondenten Peter Hornung. Ich habe kurz vor der Sendung mit dem Luftfahrtfachmann Heinrich Groß-Bongardt gesprochen. Selbst Boeing-Pilot, Anfang des Jahrtausends viele Jahre lang Chef von Cockpit, der Pilotenvereinigung. Und ich habe Groß-Bongardt als erstes gefragt, dass ja nun Fachleute aus den USA unterwegs sind. Boeing ist weiter in der Diskussion. Erst hier die Probleme bei der 737 MAX, jetzt mit dem Dreamliner. Schon wieder ein relativ neues Boeing-Muster. Also schon wieder Boeing. Diese Frage drängt sich auf. Zu Recht?
Nein, das würde ich in diesem Fall überhaupt nicht sehen. So, Boeing hat die bei der Entwicklung des Dreamliners ziemlich viel versemmelt. Es hat nachher auch Produktionsprobleme gegeben, also Qualitätsprobleme in der Produktion. Das ist aber Geschichte. Die 1300 Flugzeuge, die inzwischen ausgeliefert sind, sind völlig problemlos im Einsatz. Da gibt es von den Fluggesellschaften überhaupt keine negativen Rückmeldungen. Die Flugzeuge sind sehr zuverlässig und auch die Passagiere lieben sie.
Der Flugschreiber ist noch nicht gefunden. Wir wissen also nichts Wirkliches über die Absturzursache. Das wird auch noch dauern. Wenn wir auf der Basis Ihrer Erfahrungen spekulieren, Herr Groß-Bongardt, was kann bei einem Start schiefgehen?
Nun, bei einem Start, das Häufigste, was schiefgehen kann, ist ein Triebwerksausfall. Der wird trainiert von den Piloten. Auch mit einem Triebwerk kommt ein Flugzeug sicher in den Himmel. Was wir hier sehen, ist außerhalb dessen, was nach meiner Erfahrung vorkommen kann. Das Flugzeug gewinnt keine Höhe. Es mangelt ihm ganz offensichtlich, laienhaft gesprochen, an Auftrieb. Es befindet sich in einem Sackflug, verliert da kontinuierlich in Höhe und sackt also wirklich von oben in diese Gebäude rein. Das ist ganz bitter.
Sie kennen dieses Video, dieser langsame Steigflug, dann das quasi Runtersacken, dann die Explosion. Was kann da los gewesen sein?
Da muss man wirklich abwarten, bis der Flugdatenschreiber geborgen ist, ob es sich um ein technisches Problem handelt, ob es sich um einen Fehler der Besatzung handelt, ob es eine Kombination aus beidem ist. Das weiß man zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und Ziel der Unfalluntersuchung ist herauszufinden, A, was war es? Und B, warum konnte das passieren? Denn nur wenn man weiß, warum etwas passieren konnte, kann man auch die Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, um das in Zukunft auch auf anderen Flügen zu vermeiden.
Was üben Piloten, wenn es um Triebwerksausfälle bei Volllast unmittelbar nach dem Start geht?
Dieser Triebwerksausfall nach dem Start, der wird regelmäßig im Simulator geübt, weil der ist tatsächlich eine nicht einfach zu beherrschende Geschichte, weil es natürlich eine große Asymmetrie gibt. Die modernen Triebwerke, die entwickeln eine beachtliche Menge an Schub, und wenn da das eine zurückbleibt und das andere noch volle Leistung gibt, dann muss man damit schon klarkommen. Aber entscheidend ist, dass man für jeden Flug festlegt, bei welcher Geschwindigkeit der Start abgebrochen werden muss und abgebrochen werden kann, wenn technische Probleme auftauchen. Das wird für jeden Flug ausgerechnet. Das hängt ab von der Länge der Startbahn, vom Gewicht des Flugzeugs, von den Wetterverhältnissen, also Temperatur und Wind. Und das ist so gerechnet, dass dann eben wirklich ein Flugzeug, wenn technische Probleme auftauchen bei dem Take-off-Run, also bei der Beschleunigung des Flugzeuges, dass dann das Flugzeug sicher noch auf der Bahn zum Stehen kommt. Aber was dies gewesen ist, das weiß man nicht.
Der Pilot konnte ja noch einen Notruf absetzen, heißt es. Laut Flugdaten erreichte die Maschine dann etwa 200 Meter, bevor sie weggesackt ist. Ist bei einer solch geringen Höhe noch so etwas wie eine Notlandung möglich?
Nein, überhaupt nicht. Da ist überhaupt nicht dran zu denken. Der Notruf, der da abgesetzt worden ist, diente dazu, schon die Rettungskräfte zu alarmieren, zu versuchen, vielleicht aus Verzweiflung, da die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, um vielleicht noch ein paar Sekunden zu verkürzen.
Was wissen wir eigentlich über die Sicherheitsstandards bei Air India?
Air India war früher eine Fluggesellschaft im staatlichen Besitz und hatte keinen sonderlich guten Ruf. Klar, in Indien gibt es eine Menge Korruption, und das ist auch durchgeschlagen auf die Air India. Die Airline ist privatisiert worden vor einiger Zeit, ist übernommen worden von der Tata Group. Tata ist eines der großen indischen Industriekonglomerate. Und die haben sehr viel an der Airline gearbeitet. Sie haben investiert, da ist das Produkt verbessert worden, die Passagiere, der Service an Bord, aber auch die technische Seite und die Ausbildungsseite. Nicht umsonst hat es die Air India inzwischen in die Star Alliance geschafft. Das heißt, sie erfüllt da die Qualitätsstandards, um mit einer Lufthansa oder einer Turkish Airlines oder einer United mithalten zu können.
Der Luftfahrtexperte Heinrich Großpongert. Die Themen des Tages auf NDR Info. Weltweit sind immer mehr Menschen auf der Flucht. Zum 13. Mal in Folge musste das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen Zahlen vorlegen, die zeigen, Sudan, Myanmar, Ukraine, die großen Krisen führen dazu, dass die Menge der Flüchtenden stetig steigt. 122 Millionen Menschen, Stand April diesen Jahres, wurden mittlerweile weltweit aus ihrer Heimat vertrieben. Chris Melzer, der Sprecher des UN-Flüchtlingskommissariates, beschreibt auf in der Info die Lage so.
Zwei Drittel davon fliehen tatsächlich im eigenen Land, verlassen also Afghanistan, die Ukraine, Sudan, Syrien gar nicht. Die anderen sind zu fast drei Vierteln im direkten Nachbarland, also aus Afghanistan vor allen Dingen, Iran und Pakistan, aus Syrien zum Beispiel vor allen Dingen, Jordanien, Türkei und anderen Ländern. In der Regel bleiben die Flüchtlinge ganz dicht an ihrer Heimat, weil sie eben hoffen, so schnell wie möglich wieder nach Hause zurückkehren zu können.
Flucht passiert im eigenen Land oder dicht an der Heimat, so sagt es Chris Melzer, der Sprecher des UN-Flüchtlingskommissars. Wir wollen auf die Ursachen schauen. Die meisten Menschen sind laut Vereinten Nationen im Sudan auf der Flucht, über 14 Millionen. Sabine Matter ist unsere Korrespondentin für die Region und ich habe sie gefragt, wohin fliehen die Menschen im Sudan?
Von der Gewalt hin zu vermeintlich friedlichen Orten, aber die gibt's kaum noch im Sudan, jedenfalls nicht dauerhaft, weil die Fronten sich ständig verschieben. Der Konflikt zwischen den sudanesischen Streitkräften und den Milizen richtet sich ja eben auch gezielt gegen die Zivilbevölkerung. Und deshalb irren inzwischen diese Millionen Menschen im Sudan unterher. Knapp 3 Millionen sind aus dem Land geflohen, vor allem in Nachbarländer wie Ägypten, Libyen, Tschad, Südsudan und Äthiopien.
Gibt es sowas wie Hoffnung auf ein Ende des Konfliktes? Ja, darauf, dass die Menschen ja irgendwann zurückkehren können dahin, wo sie herkommen?
Nicht auf absehbare Zeit. Die Kriegsparteien haben schier unerschöpfliche Waffenvorräte und unverdrossene Waffenlieferanten mit starken geostrategischen Interessen. Das sind so Länder wie Russland, Türkei, aber auch die Vereinigten Emirate oder Ägypten, die dieses PAD ermöglichen. Und von internationaler Verurteilung lassen die sich auch nicht beeindrucken, zumal die ohne großen Nachdruck erfolgt. Weshalb auch Vermittlungsbemühungen zum Beispiel bisher erfolglos waren.
Sie haben es gesagt, die Menschen irren umher im Land. Wie können die Flüchtlinge versorgt werden? Reichen die Mittel, die Möglichkeiten der Vereinten Nationen zum Beispiel aus?
Das ist auch so ein trauriges Kapitel. Der Bürgerkrieg hat eine unbeschreibliche Hungersnot ausgelöst, aber Hilfsorganisationen haben kaum die Möglichkeit, Hilfslieferungen ins Land und zu den Vertriebenen zu bringen. Sie werden aktiv daran gehindert, also werden entweder gar nicht ins Land gelassen oder ihre Konvois werden von den Kriegsparteien überfallen und geplündert. Das World Food Program der Vereinten Nationen erreicht immerhin 4 Millionen Menschen im Sudan. Gestrebt 7 Millionen an, wobei fast die gesamte Bevölkerung von 50 Millionen Sudanesinnen und Sudanesen Hunger leidet.
Frau Matta, damit wir es nochmal kurz einordnen, wer kämpft im Sudan gegen wen?
Da kämpfen die staatlichen Streitkräfte gegen verschiedene Milizen, vor allem eine, die heißt RSF. Und die Anführer der RSF und des staatlichen Militärs, die waren früher mal verbündet. Aber dieses Bündnis ist vor 2 Jahren auseinandergebrochen und seither bekämpfen die beiden einander.
Sie schauen von Kairo aus auch auf Syrien. Nach dem Ende des Bürgerkrieges dort kehren Menschen zurück in größerer, in nennenswerter Zahl?
Das ist einer der wenigen Lichtblicke, den das UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, jetzt in seinem neuen Jahresbericht vorgelegt hat, dass die Menschen zurückkommen. Ungefähr 1 Million Binnenvertriebene sind aus Lagern zum Beispiel zurück in ihre Heimatorte gekommen und rund 500.000, fast 500.000 Flüchtlinge sind offenbar auch auf dem Rückweg. Aber das gibt große Unterschiede da in den Erwartungen und Möglichkeiten. Die Syrerinnen und Syrer, die in anderen Ländern Schutz gefunden hatten, die kommen jetzt eher auf Stippvisite, um zu sehen, wie die Verhältnisse sind und ob die Rückkehr schon lohnt. Viele haben inzwischen ja auch Fuß gefasst in den Ländern, in denen sie aufgenommen wurden, ob jetzt Türkei oder Deutschland. Die Binnenvertriebenen kommen dann oft aus menschenunwürdigen Lagern zurück in die Heimatorte. Da gibt es dann kaum Strom und Trinkwasser. Wohnviertel sind teils völlig zerstört. Und die sind dann auch auf humanitäre Unterstützung angewiesen, so wie der Großteil der syrischen Bevölkerung. Und trotzdem gibt es immer noch weniger als nötig.
Wir haben die Zahl genannt, die die Vereinten Nationen veröffentlicht haben. 122 Millionen Menschen, Stand April dieses Jahres, wurden aus ihrer Heimat vertrieben mittlerweile. Die UN sprechen von einer globalen Vertreibungskrise. Welche Ursachen gibt es noch jenseits von Krieg und Krise?
Also der Klimawandel ist offenbar ein ganz großer Grund, denn er macht manche Gegenden der Welt unbewohnbar. Entweder weil sie zur Dürre führt oder weil die Ozeane steigen. Aber Krieg und Krise, das sind immer noch die Hauptursachen.
Sabina Matay, unsere Korrespondentin in Kairo. Wir haben es gehört. Weltweit wächst die Zahl der Flüchtlinge. Die Mittel, die es braucht, um ihnen beizustehen, werden immer weniger. Was sind die Ursachen? Der Kommentar von Katrin Hondl.
NDR Info. Die Meinung.
Natürlich ist es wichtig, in der Flut der schlechten Nachrichten selbst kleine Lichtblicke wahrzunehmen. Und tatsächlich gibt es die auch im neuen Weltflüchtlingsbericht. Fast 2 Millionen Syrerinnen und Syrer konnten nach dem Sturz des Diktators Assad und nach jahrelanger Entwurzelung zurückkehren in ihre Heimatorte, aus denen sie Krieg und Gewalt vertrieben haben. Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Filippo Grandi spricht angesichts der Syrien-Rückkehrer von einem Hoffnungsschimmer. Aber der könnte auch schnell wieder verglimmen. Denn die Lage in Syrien ist alles andere als stabil und um sich inmitten von Ruinen wieder ein Leben aufzubauen, brauchen die Menschen Hilfe. Unsere Hilfe. Sonst, so warnt das UNHCR, haben Rückkehrer möglicherweise keine andere Wahl, als aufs Neue zu fliehen. Und das UN-Flüchtlingshilfswerk kann immer weniger helfen. Seit allen voran die USA, aber auch die meisten anderen Länder, darunter Deutschland, ihre Ausgaben für Entwicklungshilfe kürzen, steckt das UNHCR in der größten Finanzierungskrise seiner Geschichte. Und trotz der vielen Syrien-Rückkehrer ist weltweit die Zahl der gewaltsam vertriebenen Kinder, Frauen und Männer weiter gestiegen. Mehr als 122 Millionen waren es laut dem neuen Bericht Ende April, 2 Millionen mehr als im gleichen Monat 2024 und mehr als doppelt so viele wie noch vor 10 Jahren. Das UNHCR aber hat genauso wenig Geld wie 2015. Dabei zeigt der neue Weltflüchtlingsbericht wieder klar und deutlich, Flucht und Vertreibung sind kein Ausnahmeproblem, das irgendwie irgendwann von allein wieder verschwindet. Es ist ein Dauerzustand, unermessliches, alltägliches Leid für mehr als 122 Millionen Menschen. Und die meisten Flüchtlinge, mehr als 2/3, finden Schutz in ihren unmittelbaren Nachbarländern, in armen Ländern also. Fast 1/4 der Geflüchteten lebt sogar in den ärmsten Ländern der Welt. Während die reichsten Länder der Welt die Mittel für humanitäre Hilfe massiv kürzen. In Äthiopien, das mehr als 1 Million Flüchtlinge aus dem Sudan aufgenommen hat, kann das UN-Flüchtlingshilfswerk unterernährte Kinder nicht mehr ausreichend versorgen. Sämtliche Hilfen für Frauen, die im Krieg vergewaltigt wurden, mussten gestoppt werden. Die Programme wurden bislang von den USA finanziert. Statt einzuspringen, haben auch europäische Länder ihre Beiträge gekürzt. Das ist unverantwortlich und wird letztlich die Menschen dazu zwingen, weiter zu fliehen, auch nach Europa.
Katrin Hondel kommentierte in den Themen dieses Tages. Während die nächtlichen Angriffe auf die Ukraine so heftig sind wie lange nicht, ist der Bundesverteidigungsminister heute in Kiew eingetroffen. Wie immer war die Reise zunächst geheim gehalten worden. Boris Pistorius will nicht nur über die weitere militärische Hilfe für die Ukraine sprechen. Rüstungspartnerschaften mit dem angegriffenen Land werden für die NATO-Staaten immer interessanter. Der Westen will von den Erfahrungen an den Fronten profitieren. Florian Kellermann hat Pistorius nach Kiew begleitet.
Eine breite Rüstungskooperation zwischen Deutschland und der Ukraine solle beiden Ländern helfen, der Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland und Deutschland, um künftig in der Landesverteidigung besser aufgestellt zu sein. Das erklärten Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Pistorius sagte:
Es geht darum, schnell an die Systeme zu kommen, und das gewährleistet man am besten durch Geld. Deswegen ist Deutschland bereit, die Finanzierung zu übernehmen, mitzuübernehmen für Long-Range-Fire-Systeme, die in der Ukraine produziert werden. Und die ersten Systeme dürften noch in den nächsten Monaten zur Verfügung stehen.
Präsident Zelensky konkretisierte: Mit diesen weitreichenden Waffen sind sowohl Drohnen als auch Raketen gemeint. Tatsächlich entwickelt die Ukraine seit einigen Jahren bereits verschiedene Raketentypen, darunter mit einer Reichweite von 500 Kilometern. Pistorius erklärte, es sei schneller und effektiver, der Ukraine Mittel zur eigenen Produktion von Waffen zur Verfügung zu stellen, als der Ukraine Waffen zu liefern. Insgesamt wolle Deutschland seine Hilfe für die Ukraine in diesem Jahr noch einmal deutlich aufstocken, um weitere 1,9 Milliarden Euro, so der Verteidigungsminister, auf rund 9 Milliarden Euro. Dazu zählt auch die Lieferung von weiteren Flugabwehrsystemen vom Typ Iris-T. Pistorius nahm hier indirekt auch Bezug auf die Diskussion in der SPD, wo einige Politiker jüngst in einem sogenannten Manifest eine Abkehr von der bisherigen Russlandpolitik und ein Zugehen auf Russland forderten.
Putin geht gerade in diesen Wochen besonders brutal vor. Er ist wieder vermehrt auf Ziele in der Zivilbevölkerung, zivile Ziele umgeschwenkt. Die Massivität von Drohnen und Marschflugkörpern und Raketenangriffen ist enorm. Niemand kann ernsthaft annehmen, dass Wladimir Putin gerade interessiert ist, ernsthafte Gespräche zu führen über eine Waffenruhe, einen Waffenstillstand oder gar einen Frieden.
Die Bundesregierung sei überzeugt davon, dass es Aufgabe der Europäer sei, die Ukraine zu unterstützen. Deutschland wolle dabei vorangehen, so Pistorius. Die Ukraine verteidige nicht nur sich gegen den russischen Angriff, sondern auch die Freiheit und den Frieden von Europa insgesamt. Das wachsende deutsche Engagement dürfte auch damit zusammenhängen, dass sich die USA zunehmend aus der Ukraine Unterstützung zurückziehen. Beim jüngsten Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe war zum ersten Mal der US-Verteidigungsminister nicht anwesend. In einigen Bereichen bleibe die Hilfe aus den USA aber unersetzlich, erklärte der ukrainische Präsident Zelensky, darunter bei der Satellitenaufklärung und der Luftverteidigung gegen ballistische Raketen. Die Rüstungskooperation werde auch Deutschland helfen, so Zelensky, weil der russische Angriffskrieg technologische Entwicklungen hervorbringe, an denen so auch die deutsche Rüstungsindustrie teilhaben könne. Wir können mit Deutschland Partnerschaften eingehen, weil deutsche Firmen in der Rüstungsproduktion stark sind und sich an Regeln halten. Sie tun das, was sie sagen. Wir können unsere Technologie nicht mit allen Partnern teilen, sondern nur mit denen, denen wir wirklich vertrauen. Und wir vertrauen Deutschland. Insgesamt solle die Kooperation einen Umfang von 30 Milliarden US-Dollar an Investitionen erreichen, so Zelensky. Zu Pistorius' Besuch gehörten auch symbolische Gesten, so die Niederlegung eines Kranzes am Kiewer Unabhängigkeitsplatz, wo Angehörige über die Jahre Kreuze für tausende gefallene Soldaten aufgestellt haben. Einige Punkte von Pistorius' Besuch blieben nicht öffentlich.
Zurück nach Deutschland. Die Anzahl der Pflegebedürftigen im Land hat sich seit 2014 auf 5,6 Millionen Menschen verdoppelt. Das zeigt der erste Report zur Pflegebedürftigkeit, den der für die Pflege gerade zuständige medizinische Dienst heute in Berlin vorgestellt hat. Anke Michel.
Allein 2024 hat der medizinische Dienst mehr als 3 Millionen Menschen begutachtet. Fast dreimal so viele wie vor 10 Jahren. Und die Tendenz ist bei den immer älter werdenden Menschen weiter steigend. Diese Begutachtung ist ein notwendiger Schritt, um Pflegeleistungen erhalten zu können. Verena Bentele ist Vorsitzende des Sozialverbandes VDK. Sie spricht damit aus Sicht der Betroffenen und ihren Angehörigen. Sie weiß, wie wichtig kompetente Hilfe ist, wenn jemand pflegebedürftig wird.
Gerade wenn Pflegebedürftigkeit eintritt, geht es ja darum, dass die Menschen schnell Unterstützung und Hilfe kriegen, damit sie sich im Dschungel der Pflegeleistungen zurechtfinden. Und es geht auch darum, dass eben wirklich schnell die Pflegebedürftigkeit festgestellt wird, damit eben auch die nötigen Hilfen eingeleitet werden können. Denn jede Form von Prävention, Rehabilitation, aber eben auch Hilfen und Unterstützungsmaßnahmen, wie zum Beispiel das richtige Hilfsmittel zu besitzen, eine wohnfeldverbessernde Maßnahme eingeleitet zu bekommen, all das sind Themen, die eben den Alltag und das Leben der Menschen zu Hause extrem schnell verbessern können.
Die meisten Menschen beantragten Pflegegeld, denn über 90% der Pflegebedürftigen leben zu Hause, versorgt von Angehörigen oder Bekannten. Verena Bentele fordert eine bessere Unterstützung.
Eine weitere zentrale Forderung für uns ist auch, dass die pflegenden Angehörigen mehr Unterstützung bekommen durch eine Lohnleistung. Gerade bei den jungen pflegebedürftigen Menschen ist natürlich wichtig und richtig, dass sie sehr schnell und gute Unterstützung bekommen. Aber auch da braucht es eben wirklich bessere Strukturen, insbesondere die Mütter, manchmal auch Väter geben ihren Job auf, reduzieren diesen. Die brauchen wirklich auch dringend eben eine Lohnersatzleistung dafür, dass sie die Pflege machen. Aber diese Familien brauchen auch wirklich dringend Informationen. Und da spielen natürlich die Gutachterinnen und Gutachter wiederum eine wichtige Rolle als die oft ersten Personen, die in den Pflegehaushalt kommen und den Familien Unterstützung anbieten können.
Die Vize-Vorstandsvorsitzende des Medizinischen Dienstes, Carola Engler, pocht auf eine rasche finanzielle Stabilisierung der Pflegeversicherung. Noch schaffe der medizinische Dienst die vielen Gutachten. Das Prozedere müsste allerdings reformiert werden.
Pflegebegutachtung muss so weiterentwickelt werden, dass der medizinische Dienst entscheidet, ob er im konkreten Einzelfall einen Hausbesuch durchführt oder eine telefonische Begutachtung durchführt oder eine unterlagengestützte Begutachtung durchführt.
Sinnvoll wäre aus Sicht der Experten auch ein Online-Fragebogen, den Pflegebedürftige vorab ausfüllen sollten. Außerdem fordert der medizinische Dienst Einblick in die elektronische Patientenakte, um Zugang zur Krankengeschichte zu haben.
17.29 Uhr. Noch ein bisschen Sport. Am 2. Juli beginnt ja in der Schweiz die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Warum der Bundestrainer, warum Christian Wück seinen Kader für dieses Turnier ausgerechnet im Europapark Rust nominiert hat? Vielleicht wegen der Nähe zum Gastgeberland. Auf jeden Fall ist zwischen Achterbahn und Riesenrad keine sonderlich große Spannung oder sogar Nervenkitzel aufgekommen. Heute bei der Pressekonferenz des Bundestrainers. Martina Kniefer dabei.
Es ist ein Kader ohne große Überraschungen, mit viel Erfahrung, aber auch mit jugendlichem Elan. Eine DFB-Auswahl, die um den Titel mitspielen kann und will. Der Rekordeuropameister Deutschland möchte gerne mal wieder eine Trophäe gewinnen. Und als DFB-Direktorin Nia Künzer auf die Frage nach dem EM-Ziel antwortet, merkt man ihr an, da steckt immer noch eine Spielerin Nia Künzer drin.
Ja, für mich ist schon klar, in meiner Position, aber auch als ehemalige Spielerin, dass ich schon in so ein Turnier starte mit dem Zielbild Titel. Ich habe aber schon das Gefühl, dass wir das vielleicht uns auch in den letzten Monaten erarbeitet haben, dass jetzt unsere Gegner auch Respekt haben und nicht unbedingt gerne gegen uns spielen.
Am kommenden Donnerstag startet die Vorbereitung in Herzogenaurach. Ende des Monats reist das Team dann ins EM-Quartier nach Zürich. Während die Gäste sich mit lautem Gekreische an der Fahrt in der Bobbahn weiter erfreuen, kann Bundestrainer Christian Wück auf eine Achterbahnfahrt in der Schweiz gut verzichten.
Ich hoffe, dass wir von Anfang an im Spiel gegen Polen zeigen können, was in uns steckt, dass wir dadurch auch in den Flow kommen, um diese Überzeugung, dieses Selbstbewusstsein im Team zu spüren. Und dann hoffe ich nicht, dass wir das Ganze mit einer Achterbahn vergleichen.
Dann schon lieber mit ein paar Sonnenstrahlen im Gesicht.
Soweit die Themen des Tages an diesem Donnerstag, dem 12. Juni.